Erzählturbine.
Ein Geschichtenpodcast.
Mit David.
Und Feed.
Guten Tag erneut. Starten wir mit der letzten Fieberfrauenfolge. David, bist du aufgeregt?
Ja, also ich war aufgeregt. Dann haben wir angefangen, die Folge aufzunehmen. Und jetzt machen wir es neu, weil die Aufnahmetechnik ein total Failure, absolutes Desaster, völliges Versagen.
Mhm. Ja.
Also passiert halt, wenn man nicht auf den Knopf drückt.
Ja. Ärgerlich. Ja gut, fangen wir nochmal an.
Wir waren in Minute 3.
Aber da fragst du die wichtigen Dinge ab, wo ich mich an Dinge erinnern soll.
Ja, aber jetzt hast du dich erinnert, da kannst du dich jetzt gleich nämlich nochmal erinnern. Es war die famoseste Herleitung, die Pete jemals gemacht hat. Und hier kommt jetzt Facts von Pete. Wo sind wir eigentlich gerade in der Geschichte?
Ja, wir sind kurz vor Ende, denn es fehlt halt noch das große Finale im Showdown zwischen MC York und Julian, die beiden Endboss-Vampire, von denen der eine 5 ist und der andere 5 Millionen. Und die beide haben ein Machtgleichgewicht gefunden gehabt über viele Jahre der Geschichte, das aber aus irgendeinem Grund mehr oder weniger aufgelöst wurde, weil York sich entschieden hat, er möchte lieber als Wirt in einer Spelunke arbeiten.
Genau. Und die große Frage ist, wie kam es dazu?
Genau.
Und jetzt gerade hat er storymäßig vor 5 Minuten gekündigt und erzählt gerade Marsh, warum er da überhaupt angefangen hat. Und das ist genau die Stelle, an der wir jetzt auch wieder einsteigen.
Mhm.
Und mal gucken, was eigentlich so die Absicht dahinter war, dass er Marsh bestellt hat. Auch das ist ja eine Frage.
Ja.
Und den Grund, den er jetzt angibt, ist, dass unser lieber Julian, der sonst eigentlich nichts tut und alles Sauerbilly überlässt, jetzt tatsächlich eine Absicht bekundet hat, etwas tun zu wollen. Denn er hat sich irgendwie erinnert, angestachelt durch einen Zeitungsartikel, den Sauerbilly mitgebracht hat, dass das mit diesem auf dem Wasser rumfahren und auf Dampfschiffen irgendwie größere Menschenmengen abschlachten doch eigentlich ganz lustig war seinerzeit. Großer Spaß für alle Teilnehmenden.
Außer die Geschlachteten?
Das sind ja keine Teilnehmer, das sind ja sozusagen Inventar.
Würde schon sagen, dass die doch auch teilgenommen haben.
Immer eine Frage der Betrachtung.
Ja.
Wenn Facebook damit Geld verdient, dass sie deine Daten verkaufen, bist du Kunde oder bist du gut?
Gut bin ich auf jeden Fall, so wie wir alle.
Ware. Ja, komm, der war jetzt viel zu billig. Der war dir irgendwie nicht würdig.
Aber sehr wertschätzend, finde ich. Das machen wir auch, also ich zumindest selten. Und ich dachte mir das. Aber wir wissen, was du meinst. Ja.
Ja, dann wenigstens das. Wir alle sind gut. Und Pete, dir besonders sage ich, du bist okay.
Gut.
So wie du bist.
Jetzt wird es ein bisschen cheesy. Du musst auch wissen, also ist ja prinzipiell schon eine gute Regel, dass man dann auch so einen Joke committet und den auch im Zweifel, wenn er nicht sofort zündet, auch mehr committet. Aber irgendwann ist auch gut.
Du hast gerade so, mein lieber Chef, lob mich bitte Vibes von dir gegeben. Da dachte ich, komm dem Bedürfnis einfach mal nach.
Okay, ich wusste nicht, dass du mein Chef, wir sollten uns vielleicht später mal nochmal über unser Binnenverhältnis unterhalten.
Nein, es gibt keine Gehaltserhöhung.
Gibt es Gehalt?
Nein. Und das wird auch nicht erhöht.
Wir hatten so eine Beziehung schon mal in einer unserer Geschichten. Das war doch die mit den Leichenfledderern. Du erinnerst dich? Paranormalen, also den Nekromant und so. Da gab es doch auch diesen einen Dude, der immer gearbeitet hat und nie Geld gekriegt hat. Und der hat halt alles explodieren lassen. Also
das ist der Grund, warum ich Remote-Aufnahmen bevorzuge.
Ja, stimmt, weil ich weiß ja nicht, wo du wohnst.
Ja. Irgendwas ist immer.
Gut, aber jetzt, was hat jetzt Julian vor?
Ja, denn ich hatte letzte Folge erzählt, dass das mit dem Flussdampfschifffahrtstum nicht mehr so ist wie ehedem. Also es gibt jetzt Regeln und so.
Ja.
Man darf halt nicht mehr alles verbrennen, was man findet, sondern muss durch ein Ding halten. Man darf nicht mehr über den Fluss heizen, wie man will, egal wer dabei unter die Schaufelräder kommt, sondern man muss, nachdem man was überfahren hat, irgendwie ein Protokoll schreiben, so, solche Sachen.
Ja.
Und was deswegen auch eher selten geworden ist, sind so Wettrennen.
Mhm.
Gibt's zwar noch, aber die finden eher selten statt. Aber jetzt bahnt sich schon seit geraumer Zeit ein großes an zwischen zwei modernen Dampfschiffen.
Okay.
Und es wird auch irgendwie in der Nähe, also da, wo sie sind mit ihrer Farm in der Nähe, auch da wird es halt lang gehen. Und da hat Sauerbilly gesagt, ah ja, cool, das ist ja wie früher und ne, erinnert euch doch alle, wie viel Spaß wir so hatten beim Abschlachten der Menschen auf diesem Boot. Ist doch eigentlich schade, dass wir das nicht wiederholen können. Und sagt, Julian, das ist eine gute Idee. Wir machen die Fever Dream wieder fit. Und wenn die hier in der Nähe sind, dann kommen wir von der Seite und snacken beide Boote weg. Dann gewinnt nämlich keiner. Cool. Ha, 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 ha. Weil Naja, und man könnte damit nochmal den Ruf der Fever Dream stärken. Das ist ja beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Also da sind zwar ein Haufen Leute drauf gestorben, aber es weiß keiner.
Ach so, das ist ja voll ungünstig.
Ja, tu Gutes und sprich darüber.
Ja.
So, das will er jetzt nachholen und das ist jetzt die Idee. Und da dachte sich jetzt unser lieber Mensch York, das ist irgendwie nicht so eine gute Idee. Ja. Lass mal versuchen, was dagegen zu tun. Also hier so Vampirzirkel intern kriege ich das nicht verhindert. Aber vielleicht, wenn ich Leute ranhole, die was dagegen haben, dann kriege ich das hin. Jetzt ist es halt schwierig, an wen wendet man sich da so? Weiß nicht, Polizei, Vampirgeschichte und so, schwierig, wissen die auch wieder alles nicht und dann werden wieder alle geflockt und so am Ende. Das wäre auch alles doof. Nehmen wir noch jemanden, der die ganze prekäre Situation schon kennt, das ist der Marsch. Und der bringt dann von seinen vielen Dampfschiffen ganz viele Crews mit und dann haben wir eine kleine Armee und dann können wir Julien platt machen und alles ist gut. Das ist jetzt so Yorks Ansinnen.
Ja.
Da gibt es mehrere Herausforderungen mit. Also zum einen hat York keine Riesenunternehmen mehr mit vielen, vielen Crews, sondern ist, also Marsch meine ich natürlich, sondern ist Rentier. Mhm. Das heißt, er ist jetzt alleine da, also nichts mit kleiner Armee, sondern sie sind jetzt zu zweit.
Ja.
Und das Lustige ist, dass sie sich jetzt überlegen, naja, gut, seinerzeit haben wir es, weiß ich nicht, mit 10 Mann nicht geschafft, das machen wir jetzt alleine. Das kriegen wir schon hin.
Klappt bestimmt besser. Weil zu viele Köche verderben auch den Brei.
Ja, und wenn du zu zweit bist, musst du ja auch um eine Schlachtordnung nicht kümmern. Also da ist halt einer rechts, einer links nicht. Wo ist die Flanke eingesetzt? Hält die?
Ja.
Was machen wir mit Verstärkung? Um die Verstärkung muss man sich immer Sorgen machen. Und wenn man einfach
das
keine
stimmt.
hat.
Da hast du auch keine Sorge drum. Schon, ja.
Es ist auch logistisch viel einfacher.
Ja, bist halt zu zweit.
Ja, genau. Naja, gesagt und getan. Also sie beschließen jetzt, dass sie was gegen dieses Vorhaben machen wollen. Da wird auch gar nicht lange gefackelt. Die hatten sich jetzt halt spät abends getroffen. Jetzt haben sie ein paar Stunden gequatscht. Jetzt nehmen sie die nächste Mietkutsche und fahren also los.
Ja.
Und die sind auch wieder sich selbst treu. Ne? Wir erinnern uns. So Pläne schmieden war bei den beiden jeweils immer, sagen wir mal, mehr so auf der Metaebene angesiedelt.
Also wir haben einen Plan.
Ja, es ist halt eher so, wir hatten das ja zuletzt bei Marsch, wo er die Fever Tree mit dem anderen Boot überfallen wollte, wo er halt gesagt hat, gut, da fahren wir da hin und dann hauen wir die um. Ungefähr so konkret ist ja jetzt der Plan auch. Da gehen wir da hin.
Und dann hauen wir die um.
Ja, und dann hauen wir die um.
Das ist kein schlechter Plan.
Ja, naja, und jetzt fahren sie dahin. Das dauert jetzt eine Weile. Ist es halt schon morgen, ne? Sonnenaufgang, gute Situation. Ganz offensichtlich haben sie dann halt nicht so ein Riesenproblem, weil die Vampire kennen ja alle oder sind halt in der Kabine und so. Das heißt, sie haben es idealerweise sogar wirklich nur mit Julien zu tun. Wahrscheinlich hängt Sauerbilly noch irgendwo rum, aber naja, gut, irgendwas ist ja immer. Und es gibt sofort ein kleines Problem, als sie da ankommen.
Mhm.
Also, das Farmgebäude hatte in seinen 2 Monaten der eigenen Herrschaft York zwar mal angefangen zu renovieren, das ist nie richtig verendet geworden, deswegen lebt der ganze Vampirhaufen halt nach wie vor auf der Fever Dream, die ja auf Land liegt und Marsch wird sofort klar, York hat mich verarscht.
Okay.
Ja, dieser ganze Unfug von wegen Julien will irgendwie 2 Boote überfallen mit der Fever Dream, das ist totaler Unfug. Dieses Boot da wird niemals mehr irgendwo hingehen. Es ist komplett verrottet, die Schaufelrad-Dingsies sind abgefallen. Die Schornsteine liegen daneben. Überall wächst Moos.
Mhm.
Also ich habe ja nichts dagegen, Julien umzubringen, aber der Grund, der mir gegeben wurde, ist ganz offensichtlicher Quatsch.
Ja, das ist ungünstig.
Ja, und jetzt machen sie halt das, was man in solchen Situationen in Filmen nie machen sollte und wo man sich immer denkt, Leute, nein, erst Prioritäten verfolgen. Das Zeug klären können später. Sie fangen jetzt halt an zu diskutieren und zu streiten. Und sie stehen halt daneben, ja. Hier ist dieser geheime Ort, wo jetzt unser geheimes Objective ist. Wir brechen da jetzt ganz leise ein, damit keiner der Wächter es merkt, damit wir halt den Oberbösewicht von hinten erdolchen können. Und dann so, ja, jetzt lass uns erstmal debattieren, wer als erstes reingeht und warum überhaupt und lalala. Und dann streiten wir uns und zwar möglichst laut.
Okay, das ist doof, aber allerdings machen sie doch etwas, was in Filmen ja sonst nie jemand macht, was immer zu Konflikten, nämlich sie diskutieren halt aus, dass etwas passiert ist. Weil das ist ja sonst in 90% aller Fälle Ursache des Konfliktes, dass die Menschen sich nicht miteinander unterhalten, sondern in irgendeine Situation reinkommen, etwas sehen, was auf den ersten Blick ja irgendeinen negativen Schluss ziehen lässt, ziehen diesen Schluss und laufen weg.
Ja, genau. Oder wenden sich gegen ihre Alliierten.
Ja, genau, ohne mal eine Frage zu stellen.
Okay, gut, ja, also Punkte dafür. Gut gemacht, meine Freunde. Vielleicht geht er nochmal zurück in die Kutsche und fahrt nochmal ums Eck zurück.
Ja, will lernen, es ist ausbaufähig.
Naja, das heißt, die stehen jetzt also in der prallen Sonne vor diesem Schiff, das da an Land liegt. Mhm. Und Bjork muss jetzt unserem lieben Marsch, der stinksauer ist, auseinandernehmen, warum er ihn jetzt hierher geschleppt hat und was jetzt also der Anlass dafür ist, dass er sich jetzt nach 13 Jahren doch endlich mal gegen Julian wendet. Mhm. Und ja, da kommt jetzt ein bisschen was Unerwartetes raus, denn eine der Vampirinnen ist von ihm schwanger.
Okay, ja.
Also, Bjork wird Papa. Jetzt erinnern wir uns, dass das bei Vampiren ein Problem ist, denn mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit wird Vampir-Baby Vampir-Mama auffressen.
Also grundlegend ungünstig,
ja.
Aber jetzt aus Yorks Sicht ein mittelgroßes Problem.
Nee, aus Yorks Sicht tatsächlich ein großes Problem.
Weil er mag auch die Mama, oder?
Ja, finde ich schon gut, ja.
Okay, ja, dann ist natürlich ein etwas größeres
Problem. Genau. Und das zweite Problem ist, dass er nicht will, dass sein Kind von Julian aufgezogen wird, was halt zwangsläufig in der aktuellen Struktur passieren würde, weil er hat ja immer noch diese Idee, wie Vampire eigentlich leben sollten.
Mhm.
Und für ihn halt auch noch, und deswegen ist es sozusagen direkt two birds with one stone, er will ja mit Menschen zusammenleben und Menschen können ja so eine Sache, die nennt sich Medizin. Also er hat immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Menschheit der Vampirheit beim Kinderkriegen insofern helfen kann, als dass die es vielleicht schaffen, die Vampirfrauen zu retten bei der Geburt.
Okay, können Vampire nicht auch Medizin? Also
keine in dieser Gruppe und da das die gesamte globale Vampirpopulation ist, nein.
Sie.
Also es sei denn, der Einzige, der es vielleicht hinkriegen würde, wäre, wenn er jetzt mal Medizin studieren gehen würde, wäre Bjork oder so, ne? Aber müsste halt jetzt erstmal, also 5 Jahre Pause-Button drücken, eben Medizin studieren und dann zurückkommen.
Ich weiß nicht, wie lange Vampire schwanger sind.
Das wird uns tatsächlich gar nicht erzählt. Würde jetzt mal.
Ja, also es könnte ja sein, dass es
von so einer menschenähnlichen Zeit ausgehen.
Es könnten auch 13 Jahre sein. Weil so lang ist der Zeitsprung, der stattgefunden hat.
Wissen wir halt nicht. Also wird nicht thematisiert.
Nee, nur wenn es halt eher Richtung 13 Jahre geht, dann hätte er schon Medizin studieren gehen können.
Ja, nee, das nicht, weil dafür hätte er die Zustimmung von Julian gebraucht und die hätte er nicht erteilt.
Bjork ist doch abgehauen und hat eh so sein Ding gemacht. Da hätte er doch einfach studieren gehen können.
Ja, ja. Das mit dem nicht das Weggehen ist das Problem, das Zurückkommen. Und das Schicksal der Vampirfrau und des Kindes.
Ja, ja. Also so oder so, egal wer jetzt Medizin studiert hat, Julian muss getötet werden.
Genau, weil der halt auch eine Normalmediziner, also Menschmediziner nicht zulassen würde.
Ja.
Genau, was wir jetzt also lernen ist, diese ganze Heere, mein Volk Quatsch hat nicht gereicht, dass er sich jetzt mal gegen Julian auflehnt, aber wenn Baby Bjork in Bedrohung ist und Mama Bjork, dann geht das.
Ja.
So, und jetzt Marschs Reaktion auf diese Geschichte ist, Alter, sag das doch gleich. Ich bin zwar jetzt traurig, weil du mir Hoffnung gemacht hast wegen der Fever-Tribe, das hättest du mal sein lassen können, aber sag doch einfach gleich, es geht um deine Frau und dein Kind, da wäre ich doch auch gekommen.
Tja.
Und gut, haben sie sich jetzt also geeinigt. Und während diese letzten Teile der Wortwechsel, ne, also ich habe das vielleicht ein bisschen gerafft, das dauert ein bisschen länger, auf einmal kommt natürlich Sauerbilly um die Ecke, was zu erwarten war.
Irgendwie schon, ja.
Der hat die beiden halt reden hören und dachte sich, ich geh mal gucken, wer da kommt. Und Sauerbilly ist, ne, der war ja nie ein sympathischer Anblick, sag ich mal. Aber jetzt ist er einfach nur noch gruselig. Der hat alle Haare verloren, so Augenbrauen und so sind ihm ausgefallen, weil ihm seine Diät wohl irgendwie, also wir erinnern uns, die besteht aus Menschenfleisch und Blut, nicht so gut bekommen ist. Außerdem ist er quasi nur noch Haut und Knochen, also ein richtiges Skelett.
Mhm.
Und wo wir gerade schon gesagt haben, oder du hast es herausgestellt, dass endlich mal ein Held es richtig macht, indem sie halt ihre Konflikte austragen und die gegenseitige Position verstehen und nicht irgendwelche Kurzschlüsse treffen. Auch hier macht endlich mal ein Held was richtig. Denn es kommt ein Bösewicht um die Ecke und anstatt jetzt eine Stunde lang die verschiedenen Motivationen auszutauschen und es irgendwie zu einem dramatischen Showdown kommen zu lassen, zückt diesmal Marsch einfach das Gewehr und erschießt ihn.
Ja. Sehr clever.
Danke, Marsch, dafür. Danke, lieber Autor, dass einmal in so einer Situation ein Held etwas Rationales tut.
Ja.
Das muss man sich so vorstellen, die stehen halt noch unten, ne? Und auch wenn das Boot völlig verfallen ist, aber insgesamt ist es doch immer noch ein bisschen hoch. Das heißt, Zauberbilly steht erhöht.
Mhm.
Er schießt ihn quasi von oben runter, der fällt über die Reling und klatscht auf die Radkästen und landet von da auf dem Boden. Da lassen sie ihn liegen und gehen halt rein.
Mhm.
So sehr ich Marsch gerade dafür gelobt habe, dass er ihn einfach direkt erschossen hat, ohne großartig Dramatik in der Rede zu halten, muss ich ihn jetzt leider kritisieren, weil er nicht kontrolliert hat, ob der Typ wirklich tot ist.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt noch viel Leben drin. Also es ist wieder, ne, Marsch hat ja so einen Hang zu großkalibrigen Gewehren und es war ein direkter Treffer irgendwie im Brustbereich. Also der lebt jetzt gerade so noch. Aber er lebt noch und er wird noch eine Rolle spielen.
Natürlich.
So, durch den, ich habe jetzt gerade kritisiert, dass ich nicht geguckt habe, ob er tot ist. Auf der anderen Seite haben sie jetzt halt auch laut geschossen. Und natürlich, wenn auch im Schatten, aber Julian kommt sofort aufs Deck.
Ja, klar.
Glücklicherweise nicht die anderen Vampire, sondern nur Julian. Aber York ist sofort quasi paralysiert. Also der kann sich nicht mehr wirklich bewegen, der kann jetzt nur noch reden und schafft es aber mit diesem quasi Stirring-Contest, den die da üblicherweise, wenn die halt so einen Wettkampf machen, also so ein Griffdemess machen, kann er halt auch Julian so ein bisschen ablenken. Und gut, dass die beiden keinen Plan hatten, weil der wäre jetzt eh im Arsch. Die machen jetzt so ein bisschen Stirring-Contest. Marsh greift halt zum Gewehr und ballert sofort auf Julian, der weicht aber mit Vampir-Ultra-Speed gerade so noch aus. Ja, und jetzt flieht Julian unter Deck und dann die beiden hinterher. Marsh schießt noch zweimal, schießt aber beide Male daneben, trifft halt nicht. Ist nicht so einfach, so einen schnellen Vampir zu treffen. Und dann geht so ein Katz-und-Maus-Spiel in den verfallenen Eingeweiden dieses Schiffes los. So, ne? Irgendwie dunkle Korridore, Geräusche von rechts, Geräusche von links, wildes Rumschießen in der Hoffnung, nicht den eigenen Freund zu treffen. Solche Dinge passieren dann. Ja, und auf einmal kommt natürlich, wie es kommen muss, weil Julian ist ja auch nicht doof und die große Schwäche von York ist wer? Natürlich Marsh. Das heißt, ja. Julian schafft es auf einmal hinter Marsh zu stehen, bricht ihm den Arm, in dem das Gewehr liegt und stellt sich im Prinzip so über ihn, dass er nur einen kleinen Ruck machen muss und dann wird das Genick gebrochen. Und so wartet er jetzt einfach, bis York die beiden findet. Das heißt, York kommt um die Ecke, er sagt, entweder du machst, was ich sage, oder ich bringe den Typen um. Und York macht halt also, was er sagt.
Ja.
Und dann sucht sich Julian jetzt halt ein für ihn angenehmes Setting aus. Sie gehen nämlich in eine der ehemaligen Kabinen, in dem quite conveniently noch ein paar Stühle stehen. Er lässt sich auf dem einen nieder und lässt sich York auf den anderen setzen, was für ihn den großen Vorteil hat, dass da, wo dieser Stuhl jetzt steht, dass da ein Loch in der Decke ist, also scheint da die Sonne rein.
Das ist natürlich ungünstig.
Das heißt, er hat jetzt York so hingesetzt, dass er jetzt über ein paar Stunden von so einem einzelnen kleinen Sonnenstrahl gekocht wird.
Es ist unangenehm und fies. Es ist fieserlich.
So ist der Oberfieserling Julian halt.
Ja, ich wollte es trotzdem nochmal sagen, dass es fies ist. Sonst heißt es, wir fänden das gut.
Achso, ja, nein, danke für die Klarstellung. Wir finden das fieserlich.
Ja, bist du doppelt fieserlich, weißt du, weil das ist dann auch so unnötig in die Länge gezogen.
Naja, also was heißt hier unnötig in die Länge gezogen? Die Frage ist halt, was Julian erreichen will. Und Julian will halt, wenn er York schon töten muss, dann muss das halt die Vampir-Crew sehen. Das heißt, er muss den jetzt so lange am Leben halten, bis die alle da sind. Das ist halt erst nachts der Fall.
Okay, er könnte ihn dann halt nicht kochen. Er hat ihn ja eh unterworfen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als müsste er ihn groß in Schach halten. Er hat ihn unterworfen in dem Raum.
Ja,
also können die einfach im Schatten chillen.
Das mit dem Schwächen und so, das verstehe ich jetzt schon.
Es ist schon dreifach fieserlich. Einfach, es ist ja Absicht nur dafür da, um ihn noch zu quälen.
Na, schon auch, um ihn wirklich physisch zu schwächen.
Okay, ich weiß ja nicht.
Na, er hat sich jetzt halt in eine vorteilhafte Situation gebracht, war, dass Kräfte quasi bis zu diesem Zeitpunkt so plus, minus ungefähr gleich, wird jetzt halt mit jeder Minute, die York in der Sonne sitzt, seine Julians Position stärker. Also, so unvernünftig finde ich das jetzt halt nicht.
Das widerspricht sich ja nicht, dass es auch vernünftig und fürchterlich fieserlich sein kann.
Hast du recht.
Ja.
Naja, und diese Situation, diese Patz-Situation, weil Julian kann ja auch nicht weg und sich bewegen, ne? Der hält halt durch Marsh halt auch York in Schach. Und so harren die jetzt aus. Im Buch steht ein paar Stunden lang, da habe ich mal geistig ein Fragezeichen dran gemacht, weil ja, wir wissen, dass Sonne so nach spätestens 4 Stunden ein ernsthaftes Problem wird, aber vielleicht ist es auch eine Flächenfrage. Also es scheint nur ein kleiner Sonnenstrahl zu sein, vielleicht hält man das länger aus. Aber auf jeden Fall ein paar Stunden verharren die jetzt in dieser Position.
Ja.
Und irgendwann hat Marsh keinen Bock mehr und sagt, ach scheiße, drauf, bin eh alt, ja, könntest du den Typen jetzt bitte umbringen? Und er artikuliert genau das auch, ne? Und je länger du wartest, desto schwieriger wird das, weil je länger du wartest, desto schwächer wird es. Das ist eh das Ergebnis, mach das jetzt. Und York zuckt sich einfach nicht. Der bleibt da sitzen. Und jetzt hatten wir in den vergangenen Folgen immer mal wieder das Phänomen, dass Marsh ja durch langes auf Themen herumkauen irgendwann auf Zusammenhänge und oder Lösungen oder Ideen gekommen ist. Und genau das passiert jetzt in dieser Situation, nachdem York ihn ignoriert und halt nicht macht, was er sagt, auch. Denn er ist es jetzt, der versteht, warum es überhaupt zu dieser komischen Historie und diesem Machtgleichgewicht gekommen ist. Also warum York nur das eine Mal den fiese Oberbösewicht besiegen konnte und sonst halt nicht. Was wir jetzt schon wissen, dass was York diese Grenzpower oder die Macht gibt, die dann stärker ist als Julian, eben der rote Durst ist, den er sonst mit seinem Elixier betäubt. Ja. Er erinnert sich halt an die Erzählung von der Nacht, als York auf die Fever Dream kam, wo das Massaker war und da weiß er halt, okay, da hatte der jetzt eine Weile kein Getränk mehr. Und das weiß er jetzt halt auch. Das heißt, alles, was er jetzt tun muss und das ist, was er sich jetzt vornimmt, ist, braucht irgendeine halbwegs sinnvolle Gelegenheit, um bei York den roten Durst zu wecken.
Mhm.
Genau, und das Einzige, was ihm einfällt, wie er das schaffen kann, ist nicht etwa sich selbst zu verletzen, so wie wir das aus Hollywood-Filmen kennen, dass er dann irgendwie ein bisschen Blut sprudelt und dann bekommt York halt Bock und so. Nein, sondern er weiß auch, dass der Durst auf Blut halt eine Gegenreaktion gegen die Verletzung eines Vampirs ist. Also einfach, okay, weil es dann so eine heilende Wirkung, wenn die Blut konsumieren, das hat halt auch so eine Stärkung der eigenen Heilkräfte. Und deswegen nimmt er sich jetzt vor, dass er York irgendwie verletzen muss. Er ist halt nur leider von Julian am Genick gepackt, wird runter auf den Boden gedrückt. Insofern kann er sich gerade nicht gut bewegen. Also er weiß noch nicht wie, aber er erinnert sich, dass er genau dieses Phänomen halt schon mal erlebt hat, nämlich bei Julian. Und zwar, ja, als der Zahlmeister ihn mal mit dem Degen aufgespießt hat.
Mhm.
Da wurde er durch die Verletzung auch irgendwie immer stärker, ne? Und das war ihm damals nicht klar, aber jetzt kann er halt eins und eins zusammenzählen. Und das heißt,
ja,
was wir jetzt als Situation haben, sind die beiden Vampire, die ihre Strategie festgelegt haben, die jetzt wie Steinsäulen dastehen und einfach warten. Und Marsh, der eine Idee hat, aber sich nicht bewegen kann.
Hm.
Glücklicherweise lebt ja Sourbilly noch.
Natürlich.
Der hat jetzt also diese Stunden, die da so vor sich hingestarrt haben, im Freien gelegen und vor sich hin fantasiert, dass er ja der Übervampir ist und untödlich sterben kann. Danke, das war das Wort. Und dass ja die Vampire ihm auch an einer von ihnen ist, ihm gleich helfen kommen werden. Naja, und so nach ein paar Stunden denkt sich Sourbilly, na, vielleicht passiert das irgendwie doch nicht. Und ich werde auch immer schwächer und ich blute so vor mich hin.
Ja.
Und ja, das ist jetzt irgendwie nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so der überzeugende Teil der Geschichte, dass der jetzt ein paar Stunden vor sich hin bluten mit einem großen Loch in der Brust durch ein großkalibriges Gewehr, da jetzt immer noch lebt. Das ist der irgendwie unüberzeugende Teil.
Ja.
Sagen wir einfach mal, es war doch nur eine Streifwunde. Auf jeden Fall kommt der jetzt in diese Kabine gekrochen,
mhm,
und sagt, Julian, hilf mir. Da wird jetzt erstmal so ein bisschen diese physische Situation ein bisschen gelockert, weil also Julian dreht sich um, lässt mal aufstehen, um zu reagieren, diesen Sourbilly. Und York schlägt sofort vor, ja, bring den jetzt eben mal um, ne? Das bringt ja so nix.
Mhm.
Aber Julian sagt, ne, du bleibst mal schön sitzen. Wir lassen den jetzt hier so fröhlich vor sich hin sterben. Du bleibst sitzen, ne?
Ja.
Dem ist Sourbilly einfach völlig egal. Es geht nur darum, dass die Situation so bleiben soll, wie sie ist. Dass York schön auf Abstand bleibt, ne? Der hat also doch, der hat nämlich auch Schiss vor York, durchaus. Und das ist der Moment, in dem York wieder mal zum 1001. Mal so eine Duellsituation mit Julian heraufbeschwört und sagt, nein, ich will Recht haben, ich bin der Bestimmer, ich will Sourbilly jetzt umbringen.
Mhm.
Und starten sie halt wieder so einen Staring-Contest. Es sieht natürlich schon wieder so aus, als würde er verlieren, weil warum immer dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Und das ist der Moment,
ja,
in dem Marsh mit einer Pistole aus seinem Stiefel York anschießt.
Ah, und dann wird er stärker.
Ja, und er wird auf einmal stinksauer. Julian freut sich einfach nur, weil er sich denkt, ja gut, hat der komische Marsh das auch endlich eingesehen, dass der doofe ist. Ne, der hat das nämlich auch alles nicht verstanden. Jetzt dreht York einfach mal den Empör durch die Verwundung und macht Julian einfach so schnippplatt gewonnen.
Okay.
Und jetzt gehen sie aber auch mal auf Julian los. Also physisch.
Ja.
Die hatten jetzt schon den Beschluss gefasst, den Fehler vom letzten Mal nicht zu wiederholen. Wenn man jetzt gerade mal ihn unterworfen hat, mental, dann bringen wir ihn diesmal halt auch um. Das gestaltet sich übrigens als erstaunlich schwierig. Also der ist auch physisch nicht schwach. Aber York kann ihn festhalten und endlich kann Marsh mit seinem Gewehr, das er sich jetzt gegrabt hat, Julian den Kopf wegblasen.
Okay.
Und York snackt jetzt gerade so ein bisschen an Julian rum. Also der hatte seine Fangzähne in dessen Hals vergraben. Also endlich haben sie jetzt diesen fiesen Oberbösewichtling besiegt. Bei dem Gerangel ist übrigens, man weiß nicht so genau, wer jemand so ein bisschen auf Sourbilly rumgetrampelt. Also der ist jetzt auch tot.
Ja.
Und bevor Marsh jetzt durch den völlig von der Rolle seienden York weggesnackt wird, läuft er schnell los und besorgt jetzt das Elixier aus Yorks alter Kabine. Da findet er auch einen riesen Vorrat, gibt ihm das und damit ist die Situation erstmal entschärft. Und das, mein lieber Freund, ist der Teil, wo die offizielle Geschichte zu Ende ist. Es gibt jetzt noch einen Epilog.
Der ist ja auch Teil der offiziellen Geschichte.
Die Haupthandlung ist hiermit beendet.
Ja, okay, aber was passiert jetzt?
Ja, wir kriegen jetzt noch eine Sache zu einem unbestimmten Zeitpunkt, der sehr, 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 sehr viel später ist.
Mhm.
Es ist unklar, wie viel später. Es wird so eine Andeutung gemacht, dass wir wahrscheinlich von 3 bis 5 Generationen ausgehen können.
Also heute?
Ungefähr. Aber es wird uns nicht gesagt. Und da wird uns eine Szenerie geschildert an einem Fluss, der heute nichts mehr mit dem Fluss zu tun hat, den wir in der Geschichte kennenlernen. Es ist nämlich ein Fluss, der wird gar nicht mehr beschifft. Und an diesem malerischen Stückchen Land ist ein Friedhof mit ganz vielen alten, verwitterten Grabsteinen. Und eigentlich geht da schon seit vielen, vielen Jahren niemand mehr hin. Und so sieht sowohl der Friedhof als die Grabsteine auch aus, nämlich alles verwildert und so. Es gibt ein Grab, das ist nicht völlig verwahrlost. Und das ist das Grab von Ebener Marsch, auf dem in die Granitplatte zwei Dampfschiffe eingemeißelt sind, die sich ganz offensichtlich in einer Verfolgungsjagd betrachten. Das führende Dampfschiff, da wächst kein Moos drauf, offensichtlich oft berührt und alle 10 bis 20 Jahre kommen Besucher und die gehen immer nur zu diesem Grab. Und damit ist die Geschichte zu Ende.
Okay, also wissen wir nicht, was aus den Vampiren geworden ist.
Ich würde mal sagen, die gehen regelmäßig Marsch besuchen auf dem Friedhof.
Ja, einer von denen oder zwei, aber sind die jetzt nicht snackig geworden?
We don't know.
Das ist irgendwie unbefriedigend.
York hat gewonnen. Ich will glauben, dass sie nicht snackig geworden sind. Die leben jetzt friedlich unter uns.
Alle 19.
Nee, es waren jetzt am Ende noch weniger. Es waren jetzt am Ende noch 10 oder so.
Ja, okay, alle 10.
11, wenn das Kind geboren wurde und die Frau nicht draufgegangen ist.
Was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Wissen wir nicht.
Du hast die ganze Zeit gesagt, es ist halt schon so eher die Regel und nicht die Ausnahme,
ja,
dass das Vampirkind die Mutter zerfetzt.
Ja, aber vielleicht haben die ja einen Menschenarzt gefunden, der sich darum gekümmert hat.
Klar, natürlich kommt so ein Arzt kurz vor der Entbindung und sagt, hey, lass uns mal das probieren, wird schon funktionieren.
Ja, vielleicht haben die so eine Art Vampir-Kaiserschnitt gemacht.
Also, wie gesagt, möglich. Vielleicht jetzt auch einfach so nicht direkt irgendwie eskaliert. Ich würde da halt kein Geld drauf wetten.
Das ist richtig. Wir wissen es nicht. Was ich mir natürlich wünsche, ist, dass York alle seine Vorstellungen umsetzen konnte. Die Vampire sind jetzt Veganer und beschäftigen sich jetzt mit den üblichen Fiesigkeiten. Also sind jetzt Konzernbosse oder so.
Aber als Konzernboss musst du auch mal tagsüber unterwegs sein.
Nö, nicht. Nö, kannst du dann schon selber steuern.
Als Konzernboss schläfst du prinzipiell gar nicht mehr, sondern bist halt irgendwie 24/7 am belanglose E-Mails schreiben oder in belanglosen Meetings rumhocken.
Ich wollte doch nur einen Witz machen. Dass
ich weiß.
Von einer fiesen Tour zur nächsten.
Ja, ich weiß. Nachtclubbesitzer wäre auch ein fieser Job.
Ja, vielleicht haben sie auch einfach in Pennsylvania irgendeine Riesenfarm und stellen nachts den Acker. Man weiß es nicht.
Das stimmt. Man weiß es nicht, was sie so machen. Also ich mag die Farm-Idee und das Einzige, was sie dort anbauen, sind Nachtschattengewächse. Ich weiß nicht so richtig, ob die nützlich sind. Also bestimmt irgendwie.
Stimmt auch leckere Nachtschattengewächse. Sie sind Tomaten, oder?
Ja, siehste. Weiß ich nicht. Guck mal. Kartoffel, Tomate, Paprika, Aubergine, Goji-Beere.
Ja, komm.
Tabak, Tollkirsche und Engelstrompeten.
Okay, Tollkirsche und Engelstrompeten sind nicht so schmackhaft. Also auch eher problematisch im Essen, aber der Rest läuft doch.
Ich finde, Tabak ist jetzt auch nicht ganz unproblematisch im Essen.
Ja, nach dem Essen.
Ja, da funktioniert das eher. Jetzt irgendwie als Aromanote im Rotwein kann ich damit auch was anfangen. Aber im Essen...
Weil du von Wein sprichst, gibt es nicht auch diesen Trend, dass irgendjemand sagt, zur Weinherstellung die Trauben nur bei Nacht pflücken oder so?
Höre ich zum ersten Mal. Ist mir jetzt nicht bekannt. Das
ich weiß nicht, wo ich das gehört habe oder gelesen habe.
Der einzige Fall, wo mir das bekannt ist, dass das stattfindet, ist halt bei Eiswein. Weil du halt dann, wenn halt der erste Frost einsetzt, musst du halt schnell genug sein mit der Lese. Und das ist ja meistens, hast du ja zuallererst Nachtfrost. Dann kann es halt schon mal sein, dass du...
Ja, da, guck mal, es würde passen. Yorks Elixier wurde als sehr, sehr süß beschrieben. Vielleicht das Eiswein...
Ja, vielleicht ballert der sich Eiswein die ganze... Vielleicht ist das so ein Placebo-Elixier. Der fetzt sich einfach irgendwie geilen Eiswein. Marsch hat das ja irgendwann probiert und das schmeckte ihm nicht. Und hat er erzählt, ist ein Acquired Taste. Und sorry, irgendwie 300 Gramm Restzucker sind schon auch irgendwie ein Acquired Taste. Also.
Und damit konnten wir belegen, dass alle Eisweinkälterer Vampire sind.
Und alle, die das gerne mögen.
Du hast mich schon mal Tag gesehen.
Mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass du Eiswein besonders spacker findest.
Schon?
Okay, ich wüsste nicht, wann du das letzte Mal Eiswein getrunken
hast. Das ist eine Weile her, das stimmt schon.
Ja, siehst du. Ich glaube, mittlerweile wird dir das auch nicht mehr so taugen.
Wer weiß. So, also, da ist hier unsere erste Serie, die wir in einzelnen Episoden aufgenommen haben, also beendet.
Das ist richtig.
Jetzt müssen wir noch drüber sprechen, was wir damit machen. Also, wie hat es uns denn gefallen? Also, aka dir.
Also, ich fand jetzt das Ende, lässt mich irgendwie unzufrieden zurück, weil die großen Fragen unserer Zeit nicht beantwortet worden sind. Aber an sich war es halt eine wilde Fahrt auf dem Mississippi. Ne? Also da ging schon einiges. Irgendwie halt ein bisschen kurios, aber irgendwie auch ein cooler Vampir-Typ. Take, der jetzt nicht ganz so, na gut, mittlerweile hast du irgendwie alles, was man mit Vampiren machen konnte, hast du mittlerweile schon gemacht, aber das ist jetzt nicht so der ganz klassische Vampir-Ansatz, der da gefahren wird.
Nee, das ist richtig. Was ich aber total cool fand und was ich auch jetzt nicht bewusst hätte, dass das schon mal jemand anders mit Vampiren gemacht hat, ist dieser Messias-Ansatz, der da mit York verfolgt wurde. Mhm. Weil das halt auch die einzige Erklärung ist, die uns der Autor ansatzweise gibt, warum der Typ so ultra-ochsenstark ist.
Stimmt.
Dass er doch irgendwie der verzeihte Held ist, der die Vampire in eine neue Welt oder Zeit oder wie auch immer führt.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch witzig, dass Vampire halt so eine, also das finde ich auch ein bisschen, sagen wir mal, weit hergeholt, dass Vampire halt einfach so eine super kleine Population sind, irgendwie 20.
Mhm.
Und dass auch wirklich alle sind und die auch alle zufällig am Mississippi-Delta chillen.
Ja, das war schon eine überzeugende Erklärung, dass sie sich in den europäischen Unruhen vor der Französischen Revolution so hatten, die sich schon zu einer großen Gruppe vereinigt. Großen Herde ist als größerer Schutz. Und dass dann, wenn man diese hierarchische Struktur kauft, der Oberhäuptling aka Julian entscheidet, lass uns mal da hingehen, wo es weniger zivilisiert ist, weil da ist es für uns einfacher. Das fand ich schon eine plausible Idee.
Ja, aber...
Und das ist ja, oh, das fällt mir gerade erst auf. Das ist ja auch einfach nur eine Parallele zu den tatsächlichen Auswandererströmen der Zeit, wo halt verfolgte religiöse Gruppen genau das ständig gemacht haben.
Ja, aber dann, damit diese Erklärung plausibel sein könnte, würde das ja bedeuten, dass alle Vampire vorher in Frankreich waren.
Ja, kann man sich jetzt schon vorstellen, dass Julian die so eingesammelt hat.
Also, weiß ich nicht.
Also, das wird uns ja auch nicht richtig erklärt. Das sind ja auch nur Infofetzen, die wir da
ja
von York bekommen. Also ich glaube, das dürfte wohl so die Idee sein.
Also ist natürlich dann ein schönes Bild, was da irgendwie gebaut wird, aber irgendwie, nun ja, weiß ich nicht. Aber ja, ansonsten schon coole Vampire.
Was machst denn du oder wie plausibel ist denn für dich der altersstarrsinnige Anführer, der alle weltlichen Bedürfnisse eigentlich überlebt hat?
Medium, weil, also ich verstehe halt, dass du irgendwann nach 10.000 Jahren sagst, okay, scheiß auf alles.
Ja.
Und dass du dann auch irgendwann auch keinen Bock mehr auf irgendwie Blut hast und das auch nicht mehr brauchst, verstehe ich. Das würde ich halt alles mitkaufen, ne? Dass du einfach sagst, okay, that's it. Und ähnliche Motive gibt es ja auch irgendwie, also bei Blade, meine ich, gab es ja auch irgendwie, dass du dann, oder in anderen Vampir-Dingen, wo du dann so Übervampire hast, die dann halt über dem normalen Vampirtum stehen, die aber auch immer irgendwie einen Plan hat, Weltherrschaft an sich zu reißen und die Vampire als herrschende Rasse auf der Welt einzusetzen. Aber das ist ja nicht, was Julian in irgendeiner Form plant und ganz ehrlich, mit 20 anderen Vampiren wirst du es halt auch nicht hinkriegen, in irgendeiner Form die Weltherrschaft an dich zu reißen. Und dafür, dass er halt dieses Ganze mit dem Blutdurst gar nicht mehr so braucht und eigentlich überlebt hat, hat er schon irgendwie die erste Hälfte des Buches sehr, sehr, sehr viel Mühe da reingesetzt in Blutdurst stillen.
Da bin ich völlig bei dir. Was ich total kaufe, ist so dieser Ansatz der Lebensmüdigkeit, ne, des Überdrüssigseins. Mhm. Das kaufe ich. Dafür ist mit Julian aber eigentlich noch zu aktiv.
Ja.
Also genau das, was du sagst.
Also auch viel zu böse.
Ja, und na gut, da ist jetzt einfach so eine Mischung aus Altersstarrsinn und einfach Bösheit würde ich jetzt auch noch kaufen. Aber wenn er wirklich so alt ist, dass ihm eigentlich alles egal ist, dann hätte ich erwartet, dass er an irgendeiner Stelle sagt, na, ist mir doch egal. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Dass er sich da halt einfach rauszieht und sich nicht... Der macht sich ja durchaus Stress an manchen Stellen.
Ständig.
Er zieht auch nochmal um und so. Und wer macht das im hohen Alter schon gern? Das Einzige, was uns der Autor da liefert, ist halt diese Argumentation, das haben wir noch nie so gemacht. Und ich weiß nicht, ob der Antrieb dann, klar, der ist super stark. Dieses Veränderungswiderwille sozusagen ist ein starker Antrieb. Erleben wir alle ständig täglich. Aber das sind jetzt in meiner Welt zwei super starke Antriebe und dass die sich so abheben, also vielleicht sieht man das in Julians Wankelmütigkeit, weil der hat dann halt so Ausbrüche von Aktivität und dann ja wieder monatelange Lethargie. Vielleicht war das der Ansatz des Autors, das zu versuchen, das so auszubalancieren.
Ja, ich finde aber dieses, das haben wir so noch nie gemacht, damit fangen wir jetzt nicht an. Ding ist halt auch meistens nur irgendwie so richtig ein Thema, wenn du auch irgendwie Dinge anders machen sollst.
Ja, ich glaube, da unterschätzt du jetzt Sendungsbewusstsein. Mit dieser Argumentation könnte man ja sowas sagen wie, und da denke ich halt gerade an die Staaten und was passt ja auch, weil der Autor ist ja US-Amerikaner. Mit der Argumentation könntest du auch sagen, ja, dann protestiert bitte keiner mehr gegen Schwulenrechte, weil an eurem Leben ändert es ja eigentlich auch gar nichts. Aber die finden ja, das ja wirklich einfach inhaltlich falsch und deswegen gibt es ja diese krasse Gegenbewegung.
Aber erstens sind ja diese Menschen, die da demonstrieren, nicht alle irgendwie lebensmüde, in dem Sinne, dass sie sagen, okay, ich habe alles erlebt, ich habe keinerlei Antrieb, sondern haben sie halt. Viele machen das ja, und gerade wenn es Politakteure sind, die das machen, machen das ja auch einfach aus Machtbegierde, weil sie wissen, damit können sie irgendwie Stimmen für sich mobilisieren und.
Ja, die Parallele sieht nicht so richtig, stimmt schon.
Und das Zweite ist ja, würdest du irgendeinen Menschen, der auf eine solche Demonstration geht und sagen, wird dir irgendetwas weggenommen, wenn Dollar-Minderheit, die irgendein Recht nicht hat, dieses Recht jetzt kriegt, was du auch hast, würden die sagen, doch, mir wird dadurch sehr viel weggenommen. Das ist ja der Punkt.
Das würde jetzt aber zu Julians Verhalten passen. Der ist eigentlich nicht betroffen, der könnte ja sich absplittern mit irgendwie Sauerbilly und den zwei anderen, die da Bock drauf haben und weiter rumsnacken. Der sagt halt aber auch, wenn York hier sein Vampir Peaceful Integration Projekt startet, dann wird mir halt auch was weggenommen. Ne? Das ist, also er sagt halt, es ist halt falsch und gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Gott wollte das wohl nicht.
Ja klar, aber dann passt es halt nicht mit, ich bin eigentlich aus der Welt schon raus und bin halt irgendwie durch mit dem Thema. Also jetzt, mir fallen irgendwie, gerade wenn wir bei den USA sind, zwei Menschen in einem sehr ähnlichen Alter wie Julian ein, die aber dann dennoch des Lebens nicht so richtig müde sind und immer noch aktiv politische Macht ausüben wollen. Ne? Die würden ja aber auch an keiner Stelle sagen, naja, das mit dem, ich habe halt irgendwie alles schon erlebt und alles schon gemacht und eigentlich ist es mir egal, was da im Nachhinein passiert, um dann zu sagen, ich finde aber die und die Entwicklung komplett falsch und auch wenn ich nicht betroffen bin, muss ich sie stoppen. Also ich finde, das macht für mich nicht so richtig Sinn. Auch, dass er dann überhaupt noch weiter snackt, obwohl er gar nicht mehr snacken braucht, nur weil er es aus Gewohnheit immer gemacht hat, obwohl es ihm halt mehrfach auch in Schwierigkeiten bringt.
Ja, aber es schmeckt halt.
Der Autor sagt, der Vampir ist so alt, dass er halt weder noch irgendwie Blutdurst hat, noch irgendeinen Antrieb, noch irgendwie Freude an irgendwas empfindet.
Also ich hatte so den Eindruck beim Lesen, dass er halt, wenn er so eine besonders schöne junge Sklavin irgendwie wegsnackt, dass er dann so die Erinnerung an Lebensfreude hat. Auch wenn er sie eigentlich nicht mehr spürt, sowas in die Richtung.
Ja, das kann ein bisschen Sinn machen. Ja, okay, das nehme ich. Also dann nehme ich das Snacken an der Stelle. Aber generell finde ich die Figur halt sehr...
Die ist ein bisschen drüber. Wenn man da einfach nur gesagt, wenn man dieses Lebensüberdrüssige weggelassen hätte und einfach nur gesagt hätte, der ist alt und deswegen mächtig. Der ist halt so drauf, ne? Der findet das halt geil, dass das so ist, wie es ist. Und hat aber auch einen Machtanspruch und verfolgt den aktiv und so weiter. Das wäre eigentlich plausibler und einfacher gewesen.
Ja, ich meine, ich weiß, was Martin hier halt irgendwie machen will, weil was er auch gerne macht, ist irgendwie zu versuchen, ambivalente Charaktere zu schaffen, die also gerade auch in seinem Hauptwerk versucht er viel mit Grautönen zu arbeiten und irgendwie niemanden so richtig gut und böse zu haben. Also klar hast du den einen oder anderen Fan-Favorite, der dann vielleicht auch rechtschaffen gut oder sonst irgendwie was ist, aber die meisten bewegen sich ja schon in Grauzonen mehr oder weniger. Es ist halt nicht so eindeutig festgelegt und ich glaube, das versucht er hier halt mit Julian auch zu machen, obwohl die anderen Charaktere relativ eindeutig sind, nur baut er da halt eine Ambivalenz rein, die einfach nicht reinpasst.
Ja, die irgendwie nicht so gut funktioniert, das sehe ich auch. Und ich meine, Yorkie York ist einfach unser weißer Ritter in weißer Rüstung, langweilig. Wo ich finde, dass er es noch ganz gut geschafft hat, ist Marsh. Also der ist ambivalent, der ist halt loyal bis zum Get-No, was ihn halt für uns mega sympathisch macht, aber meine sonst, der ist aufbrausend, der ist laut, der ist teilweise zügellos, also nicht alles ausschließlich positive Eigenschaften.
Ja, und das ist auch in Ordnung, weil das funktioniert dann ja auch einfach, weil es halt nicht, es ist ja auch irgendwie okay, wenn irgendwie irgendwelche Gegensätze in einem schlummern, also dass du dann, weiß ich nicht, aufbrausend bist, aber eigentlich auch weißt, dass es halt total doof ist und eigentlich willst du halt irgendwie ein ruhiger Mensch sein oder irgendwas anderes, aber es funktioniert halt nicht, wenn eine der Eigenschaften ist, ich habe jeglichen Sinn im Leben verloren und jegliche Lust am Leben und eigentlich nix kann mir noch in irgendeiner Form eine Art der Befriedigung beschaffen, es sei denn, ich snacke sehr junges, sehr hübsches Blut in mich rein, dann erinnere ich mich irgendwie daran, wie das vor 5000 Jahren war, als die Sachen noch cool waren. Also dann kriegst du halt nicht unter einen Hut, dass er dann doch versucht, irgendwie das Schicksal der Vampire zu bestimmen.
Ja, außer habe ich halt schon immer so gemacht.
Ja, aber das baut er auch aus, ne? Weil er vorher nicht der Überherrscher aller Vampire war, weil York mit seiner Truppe irgendwie sein Ding gemacht hat. Er hat mit seiner Truppe sein Ding gemacht.
Von denen wusste er halt auch einfach nichts, also Julian, ne?
Ja, okay. Ja, also da ist mir dieses, das haben wir immer schon so gemacht, irgendwie ein zu schwacher Antrieb, um diese Lethargie zu überwinden.
Ja, vielleicht ist er auch einfach so ein bisschen so ein chaotischer, ne? Also weil, ich meine, er macht halt schon genau das, ne? In dem Moment, wo, also weil du es gerade sagst, hier Herrschaft ausüben wollen, in dem Moment, in dem er weiß, dass es York und seine Truppe gibt, geht Julian da sofort hin und sagt, komm mal bei mich bei, du gehörst jetzt mir.
Ja, okay, ja. Gut, dann ist es vielleicht doch geschickter, als das jetzt so immer anklang.
Aber das ist auch irgendwie typisch Martin. Du kannst das Buch so oberflächlich wegschnupsen.
Ja.
Und so, ne, ist dann halt eine lustige Heldenreise, so ein paar Herausforderungen und am Ende gewinnen halt die Guten, alles schick. Du kannst aber auch versuchen, länger drüber nachzudenken und irgendwie merkst du dann, Moment, wurde Song of Ice and Fire bei mir auch ständig gemacht. Es ist übrigens ganz lustig, ich habe es noch auf der Liste stehen, mal gucken, wann ich es in den Podcast mitbringe. Es gibt diese Figur des Marsh, heißt ein bisschen anders, ist aber Charakter und sogar von der äußerlichen Beschreibung identisch, hat Martin nochmal im Weltall nachgebaut. Hm. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Mal gucken, ob ich das mal mitbringe. Würde sich prinzipiell aber auch eignen.
Es eignet sich alles, weil wir unlimitiert viele Folgen machen können. Kann man sich ja an alles wagen.
Also es eignet sich ganz gut, wollte ich damit sagen. Es gibt Sachen, die sind halt im Nacherzählen herausfordernder als andere. Und das hier ist eine relativ schöne und das andere auch lineare Geschichte. Das ist ja vergleichsweise einfach.
Ja, mit relativ überschaubar vielen Charakteren, relativ überschaubar vielen Handlungssträngen.
Genau.
Überschaubar schnell auch irgendwie zusammenführen und zusammenkommen. Das stimmt, aber ich glaube, da wurde auch so viel reingepackt, so irgendwie an Zeitgeist der damaligen Zeit, aber auch wahrscheinlich auch an aktuellen Themen, gerade wahrscheinlich, wenn es irgendwie um Rassismus und so Dinge geht, weil die kannst du ja super gut in so Vampirgeschichten oder Alien-Geschichten.
Naja, und das wurde hier nicht mal dezent gemacht. Also er lässt ja einfach den Julian genau damit argumentieren, mein Unrecht, das hier einfach rassistisch, ja. Und ich meine, Vampire sind tatsächlich eine andere Rasse als Menschen, ist ja nicht so wie bei Menschen mit schwarzer und weißer Hautfarbe, die zur selben Rasse gehören.
Ja.
Argumentiert ja sogar ganz offen und simpel genau so. Ich darf das machen, ja. Weil ihr macht es ja auch.
Ja, genau. Dadurch, dass du ja eine wirklich zweite Rasse hast, die auch noch aus Fabelwesen besteht, kannst du solche Effekte ja sehr gut also nimmst halt die Vampire, die halt einfach sagen, okay, wir snacken einfach Menschen, weil wir da Bock drauf haben. Und dann denkt sich ja jeder, wenn er das sieht, erstmal so, hey, das dürfen die nicht, das ist halt voll fies und lass das, das ist halt gemein. Warum solltet ihr, weiß nicht, Menschen in Käfigen halten dürfen, damit wir die snacken können? Und gerade dann hast du ja das geschickte Setting, in dem du dann gleichzeitig das Schwarzen auf den Baumwollfeldern hast, die ja auch in Käfigen oder ähnlich gehalten worden sind. Und dann ist halt, oh, die Vampire dürfen, ups.
Upsi, ein ganz klitzekleines Legitimationsproblem. Upsi.
Was mache ich jetzt mit meiner kognitiven Dissonanz, die ich gerade hier gestartet habe? Also, solche Sachen kannst du da halt ganz gut rausarbeiten. Ne? Also,
naja.
Also es ist halt schon, finde ich dann geschickt und dann auch mit dem Setting doppelt geschickt, weil du kannst es als dezente Gesellschaftskritik reinarbeiten und dann holst du die halt mit einem fetten Hammer raus und hämmerst die halt ins Ziel.
Ja, absolut. Ja, meine große Kritik an dem Buch ist natürlich, dass es sich um Dampfschifffahrten auf Flüssen handelt. Hätte natürlich Segelboote auf dem Ozean bevorzugt.
Ja, dann können die sich nicht so oft treffen.
Es gibt Gründe, warum das so ist, wie es ist. Außerdem sind Dampfschiffe auch ein schönes Wort. Konnte Sachen wie Dampfschifffahrtspatent sagen. Das muss man in dem Buch auch einfach mal zugutehalten.
Du kannst auch sonst, wenn es Worte gibt, die du gerne benutzen möchtest, aber sonst nicht dazu kommst oder tatsächlich vielleicht es dir verboten wird. Das ist ein Safe Space hier. Bring doch gerne irgendwie so ein paar Worte jede Woche mit und sag die einfach gern am Anfang oder Ende oder streu's einfach ein. Das ist völlig okay für mich. Also
Dann Kategorien der Worte, die der Mittwoch gesagt haben wollte.
Ja, ich glaube, ich spreche da auch für die gesamte Hörerschaft, wenn wir sagen, das ist okay. Also
ja, ich überlege mir mal was.
Also wir können das kommentieren, wir können es auch einfach so stehen lassen. Das ist, kannst ansagen, das ist eins dieser Worte. Du kannst auch einfach blind reinflechten in einen Satz. Ich glaube auch, dass das, um nochmal auf deine Kritik einzugehen, ich glaube, dass die Hauptkritik, die du an dem Buch hast, ist, dass sie Martin davon abhält, sein Hauptwerk weiterzuschreiben.
Ja, abgehalten hat, ist ja jetzt schon eine Weile her, aber ja, das natürlich auch.
Soweit ich weiß, bist du ja scharf drauf, dass er das mal fertig kriegt.
Ja, weil ich ja das Serienende auch nicht so.
Ich habe es nie gesehen, deswegen weiß ich es nicht.
Ja, dann guckst du auch einfach nicht.
Ich will, also ich glaube, hätte ich die Möglichkeit, würde ich es mir angucken, aber ich müsste dafür irgendwie einen Streamingdienst abonnieren, den ich nicht habe und das ist mir zu viel Aufwand. Aber die ersten 7 Staffeln habe ich gesehen und fand ich auch ziemlich gut. Also ich würde schon sagen, eher eine overhypte Serie als alles andere, aber schon sehr solide.
Ja, ich habe ja dann oft genug, und das kann man halt der Serie nicht zum Vorwurf machen, aber ich kann ja meinen Umgang danach steuern. Halt aufgrund der begrenzten Zeit haben sie halt Lieblingscharaktere von mir weglassen müssen.
Ja, verstehe ich.
Damit dann natürlich in Folge, weil Personen nicht da sind, die etwas getan haben, in Folge dann halt auch Handlungsstränge verändert.
Ja.
Deswegen hätte ich ganz gerne, dass der gute Mann das Buch zu Ende schreibt, aber das wird wohl niemals passieren. Ich habe mich damit eigentlich schon abgefunden.
Ja, keine Ahnung. Ich verstehe einfach nicht, warum er es nicht macht, weil eigentlich der Plot steht ja schon.
Böse Zungen behaupten, er ist zu sehr damit beschäftigt, Autogramme zu schreiben.
Ja, gut, er müsste jetzt nur noch niederschreiben, was er sich ja eh schon ausgedacht hat, weil ja, oder die Serienmacher haben ja ab irgendwann den Plot von Martin gekriegt, um die Serie zu Ende zu machen.
Der soll ja dafür bekannt sein, dass er 10.000 Variationen von Geschichten schreibt. Also er scheint kein so straighter Autor zu sein, dass er das einmal durchplottet und dann halt nur noch mit Details anfüllt, sondern der schreibt irgendwie 40 Variationen derselben Geschichte und sucht sich dann die aus, die er am coolsten findet. Also wenn es einem Autor zuzutrauen ist, dass trotz offiziellen Vertragswerk und so weiter, und hier, das ist eigentlich das Ende, das ich vorgesehen habe, einfach mit was völlig anderem um die Ecke kommt und weiß ich nicht, alle sterben durch Meteoriten oder so, dann wäre es Martin.
Ja, und ich meine, jetzt wo ja natürlich auch schon alles abgedreht und veröffentlicht worden ist und die Serie abgeschlossen und so weiter, was willst du ihm auch tun?
Ja, also ist ja jetzt auch schon eine Weile vorbei.
Ja, genau. Also, was willst du ihm tun? Ja, cool. Also ich fand's unterhaltsam. Ich fand Vampire auf Dampfschiffen ist ein cooles Szenario.
Ja, auch ein underrated Genre, muss ich sagen.
Vielleicht auch genau richtig rated. Ich bräuchte, glaube ich, keine zweite Geschichte mit Vampiren auf Dampfschiffen.
Ja, weil wir jetzt alles über Dampfschiffe gelernt haben, was wir je wissen wollten, das stimmt.
Ja, ich glaube, das Dampfschiff-Ding ist halt auserzählt an der Stelle. Und Vampire jetzt, ich würde eher sagen, tendenziell eher overrated Nummer sind. Also ich glaube, die letzten Jahre halt nicht so sehr, aber die 2010er waren halt furchtbar. Da war ja Vampire überall in jeder Variation.
Ja, und danach haben wir ja glücklicherweise die Zombies bekommen.
Ja, aber auch da gab es tatsächlich diese teenie-taugliche Variation.
Ja, klar.
Und sind halt auch einfach nicht die Vampire, die ich irgendwie cool finde oder die mich interessieren. Was vielleicht einfach daran liegt, dass ich kein Teenie bin.
Da könnte es jetzt einen Zusammenhang geben. Ich bin nicht Teil der Zielgruppe, deswegen gefällt mir das Produkt für die Zielgruppe nicht. Okay.
Ja, also niemand hat mich gefragt, aber ich gebe meine Meinung dazu ab. Das ist halt das Schicksal eines Podcasts.
Das ist der Punkt am Podcast, ne? Niemand hat danach gefragt, ist trotzdem da.
Genau, das hat halt natürlich, weil jetzt diese Vampire der 2010er Jahre, sage ich mal, und haben ja natürlich das Genre irgendwie geprägt oder die,
ja, ja,
das Fabelwesen geprägt. Und auch wenn die prädominante Zielgruppe Teenie-Mädchen gewesen sind, waren es natürlich ja schon popkulturelle Phänomene, die in der gesamten Sphäre stattgefunden haben und ich davon auch noch irgendwie mitgekriegt habe. Und dementsprechend habe ich da eine Meinung zu, weil ich es dann doof finde. Es war jetzt nicht irgendwie sowas wie das Tokyo Hotel der letzten Jahre oder was auch immer dann irgendwie an Teenie-Bands gekommen ist, von denen ich halt einfach nichts mitkriege, also habe ich da auch keine Meinung zu.
Ja.
Gehe davon aus, dass es mir nicht gefallen würde, aber es prägt halt keine Zweige der Popkultur, die mich interessieren. Von daher habe ich kein Beef mit denen.
Ja, na dann. Ja, dann bleibt uns nur noch zu hoffen, liebe Hörries, dass auch ihr Spaß an unserer Dampfschifffahrtsserie hattet. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einer brandneuen Geschichte.
Von der wir alle nicht wissen, was es ist, außer David vielleicht.
Ja, David hat, glaube ich, eine Idee.
Und von Ideen, aber weiß halt nicht.
Weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, deswegen sage ich jetzt einfach ciao.
Ciao. Dies ist ein sehr gutes Outro.
Nicht mit dem Intro verwechseln. Falls euch gefällt, was wir hier tun, also dass der eine dem anderen eine Geschichte erzählt, dann unterstützt uns doch finanziell via Ko-fi und bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Fragen und Feedback formuliert ihr am besten auf unserem Blog erzählturbine.de oder tretet direkt mit uns in Kontakt über die E-Mail-Adresse mail@erzählturbine.de. Auf X könnt ihr das unter @erzählturbine tun und beim Mastodon sind wir @erzählturbine@podcast.social. Wem das jetzt zu lang war und zu viel, alle Links findet ihr in der Episodenbeschreibung.